Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Kirsten Ludowig und ich bin Charlotte Haunhorst. Ja, hallo, eine Premiere heute für mich. Herzlich willkommen. Wir wollen heute eine Folge Handelsblatt Rethink Work aufnehmen. Das ist der Handelsblatt-Podcast rund um die neue Arbeitswelt und Führung. Und ich freue mich auf meinen Gast heute, Bianca Lammers von der Otto Group. Genau, aber vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast erst am 9. Oktober hören können, kurz, damit sie einmal wissen, was hier gerade passiert. Wir sind hier in Düsseldorf, mir gegenüber sitzen so rum.
Fantastisch gut aussehende Leute.
Fantastisch gut aussehende Leute, die gespannt schauen. Wir nehmen es also heute live auf hier in der Handelsblatt Media Group in Düsseldorf. Aber jetzt erstmal zu meinem heutigen Gast, Bianca Lammers. Hallo und herzlich willkommen.
Danke, Charlotte.
Ich wollte dich, Bianca, wir duzen uns, wir hatten ein Vorgespräch. Bei der Otto Group gibt es eine Duzkultur, hier im Handelsblatt gibt es eine Duzkultur. Von daher dachten wir machen das auf der Bühne direkt so weiter. Ich wollte Bianca schon lange kennenlernen, weil Bianca ein ganz, ganz interessantes Team leitet, und zwar das Team Kulturwandel 4.0 bei der Otto Group.
An dem 4.0 sieht man, wie lange es uns schon gibt.
Genau, die Frage habe ich aufgeschrieben. Warum eigentlich 4.0? Warum nicht 2.0, 3.0?
Das war damals in diesem totalen Hype 4.0-Ding und dann musste das da noch rein.
Okay,
also. Ist aber jetzt gar nicht so von der großen Bedeutung mehr. Okay. Es zeigt eher, wie lange wir schon in diesem Prozess sind.
Genau, aber ihr habt, das Team gibt es seit 2015 und hat sich laut Eigenbeschreibung zur Aufgabe gemacht, bestehende Strukturen radikal in Frage zu stellen, um unsere Gegenwart und Zukunft neu gestalten zu können. Das klingt toll, aber auch sehr anstrengend für ein Unternehmen und alle Beteiligten. Aber dementsprechend erstmal herzlich willkommen, Bianca. Ich vermute, die meisten hier werden die Otto Group kennen. Ich gebe trotzdem noch mal ein paar Einsichten. Einer der größten Online-Händler weltweit, der größte für Mode in Europa, rund 40.000 Mitarbeitende weltweit. So, und jetzt stelle ich mir die Situation vor, in der ihr damals angefangen habt. Es war 2015. Du selbst bist seit, glaube ich, 2018?
Seit 2013 in der Group.
Okay, aber in der Rolle seit 2018?
Genau.
Okay. Also 2015, es gibt eine große Krise bei Otto. Man hat das erste Mal Verlust eingefahren. Alle haben Panik, was machen wir jetzt? Und auf einmal kommt da so eine neue Initiative. Wie genau ist das passiert?
Also ich muss vielleicht ganz kurz ausholen. 2013 bin ich gestartet in der Strategieabteilung bei uns im Konzern. Und ganz typischerweise wird unsere Abteilung jedes Jahr gefragt, zu sagen, Mensch, woraus besteht denn unser Ergebnis? Wie kommt das zustande? Was läuft da gerade gut? Was müssen wir nach vorne raus im Portfolio im Griff haben, im Blick haben? Und dann kam das zum historischen schlechtesten Ergebnis der Gruppe 2014/2015. Und wir wurden natürlich auch gefragt und haben Analysen gefahren. Wir konnten die Entwicklung mit ein paar Marktthematiken erklären. Wir hatten ein paar ausländische Gesellschaften, wo wir große Transformationsvorhaben gerade im Gange hatten. Und was wir aber auch gemacht haben, ist, dass wir irgendwo gemerkt haben, wir stoßen eigentlich die richtigen Dinge an. Wir hatten About You gerade aus der Wiege gehoben. Wir hatten damals in Retail Media investiert, ein sehr wichtiger Erlösstrom für uns. Wir hatten in Venture Fonds investiert, um ein bisschen Know-how auch zurück in unser Legacy-Business zu holen. Also wir waren eigentlich sehr überzeugt von unserer Strategie und mussten aber feststellen, dass die eigentlich auf eine Kultur fällt, die uns es nicht zulässt, dass wir die Dinge wirklich auf die Straße bringen in der Geschwindigkeit, die das der Markt macht. Und wir haben also nicht nur die Analyse gemacht, die man so immer machen würde als Strategen, sondern wir haben ins Haus gefragt und haben gesagt, was sind denn eigentlich die Themen, warum kriegen wir es nicht hin? Und auch das werden bestimmt viele machen, Mitarbeitendenumfragen, gibt es auch wie irgendwie zig an, keine Ahnung was. Wir haben irgendwie 10 Interviews geführt, die Themen waren immer die gleichen, ganz Klassiker, Silos, Informationen sind bei uns gleich Macht, wir haben hier die Fürstentümer, you name it. Was wir aber gemacht haben, ist, wir haben das auf 2 Slides geschrieben und in die Strategieunterlage gepackt, die mit unseren Eigentümern und den Vorständen besprochen wurde. Und das war so der erste Game Changer tatsächlich, wenn wir immer sagen, wir haben Kultur besprechbar gemacht. Mhm. So, weil damit hätte nun keiner gerechnet, dass die Strategen auf ein vermeintlich vielleicht Soft-Thema mit einer ganz klaren Business-Perspektive gucken und das auf einmal in so einen Kreis bringen. Und dann kam der Auftrag von denen zurück, die meine beiden Kollegen und mich dann fragten, ja, dann mach da doch mal was.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Mach doch auch mal was. Ich stelle mir das jetzt so vor, also irgendwie das ganze Unternehmen, nicht so gute Stimmung, Verlust. Und dann sagt man, ja, wir haben hier eine Antwort. Hier ist das Kulturwandelteam. So, wie fühlt sich das an und wie kam das an in der Belegschaft?
Also ich glaube, am Anfang war uns gar nicht so richtig klar, dass es am Ende ein kultureller Wandel wird. Mhm. Es war sehr, sehr klar, wir kommen mit unseren Gewohnheiten, mit unseren Ego-Geschichten nicht mehr weiter und wir müssen uns einmal ganz radikal unsere Zusammenarbeit angucken. Und was wir als Erstes gemacht haben, ist tatsächlich mit dem Vorstand, also die ersten 8 Monate wusste die Organisation nicht, dass wir da irgendwie im Hintergrund irgendwie darüber nachdenken, sondern wir haben 8 Monate lang monatlich mit den Vorständen diskutiert, warum tun wir das, was ist wirklich der Buy-in, wo geht ihr wirklich in die Verantwortung dafür, dass wir unsere Zusammenarbeit verändern wollen, wie kann so ein Prozess aussehen. Und erst dann, als wir auch eine kritische Masse hatten, weil die natürlich nicht alle Juhu geschrieben haben, aber eben ganz bestimmte das sofort als wesentliches Thema gesehen haben, inklusive Dr. Otto, super visionärer Eigentümer, den wir eben haben, war dann klar, dass wir sagen, ne, die gehen in die Verantwortung für unsere Kulturbaustellen und wir begleiten dann den Prozess und dann gab es einen Kickoff und ich glaube, so die Hälfte der Belegschaft dachte, die Strategen machen Kultur, ist doch wahrscheinlich gleich McKinsey mit einem Restrukturierungsthema dahinter. Mhm. Und ich glaube, die andere Hälfte dachte, ja, das hatten wir so alle 2 Jahre bei uns, so ein Thema von Kultur und so, mal gucken, was da passiert. So.
Das ist tatsächlich auch meine Beobachtung oft, wenn so Kulturwandelinitiativen gestartet werden, dann ist immer große Euphorie und man hat dann irgendwelche Chats und irgendwelche Meetings und alle sind ganz begeistert und haben Ideen und dann versandet das so langsam und irgendwann fragt man sich, ah ja, was war damit eigentlich? Ja, da gibt's so eine tote Chatgruppe irgendwo.
Ja.
Wie habt ihr sichergestellt, dass es langwieriger ist? Weil euch gibt's ja offensichtlich immer noch.
Ja, das war unsere größte Angst. Das war auch eigentlich der Grund, warum wir ganz lange gewartet haben, überhaupt der Organisation Bescheid zu sagen, weil wir immer dachten, shit, wir können eigentlich nur so Appelle loswerden. So, wir wollen jetzt da und dahin und wir können schöne Konzepte und Papiere malen, aber glauben wir wirklich daran? Und das ist tatsächlich das, wo wir von Anfang an drauf geachtet haben und wirklich uns die Zeit gegönnt haben, das Commitment aus dem Top-Management sicherzustellen. Mhm. Das ist einer der Hauptfaktoren, warum es uns so lange gibt, weil ein klarer Buy-in da war. Und das Zweite, dass wir am Anfang sehr, sehr radikal immer gedacht haben, alles, was wir tun, muss sofort eine Intervention sein, muss sofort nicht so sein, wie wir es doch immer gemacht hätten. Und darüber, also als Beispiel, großer Kickoff, wie wird das jetzt hier, ich weiß nicht, beim Handelsblatt, keine Ahnung, wie es hier laufen würde, ne? Großer Kickoff, große Initiative im Konzern. Ich meine, was denkt ihr, wie das abläuft? Die Geschäftsführung aus den ganzen Companies werden schön an den Campus irgendwie geflogen, nette Häppchen noch dazu, dann macht Dr. Otto und das Board eine Ansprache, Zielbild, Prozess, so geht's jetzt los. 2 Tage später, 2. Führungsebene, 1 Woche später so im Intranet der Rest der Mannschaft.
Es gibt auf jeden Fall viele PowerPoint-Präsentationen.
Genau, viele PowerPoint-Präsentationen, viele Pläne, viele Wasserfall-Milestones am besten noch. Und da haben wir so gesagt, shit, so können wir es nicht machen. Es glaubt uns ja keiner, dass wir Kulturwandel machen, wenn wir es so machen. Wir haben dann vorgeschlagen, dass wir doch einfach mal losen, wer so nach Hamburg kommt und dass wir gleichzeitig, wir wussten ja eins, unser Painpoint ist, Informationen sind gleich Macht, dass wir gleichzeitig auch damit mal mit diesem Muster brechen und sofort alle live dazuschalten. Das heißt, jeder konnte sofort von dieser Initiative mitkriegen. Haben wir so 3-mal vorgeschlagen im Vorstand und dann gesagt, ja gut, okay, probieren wir jetzt mal so aus. Jedem war aber sofort klar, ui, es ist irgendwas anders. Also es haben Kollegen angerufen, die dachten, Outlook funktioniert nicht mehr, weil ich bin bei einer Veranstaltung in Hamburg eingeladen von Dr. Otto und den Vorständen. Es haben auch Geschäftsführer sich beschwert, weil die nicht eingeladen waren, weil das Los an denen vorbeigegangen war. Es hat aber jeder gemerkt, was heißt ein Empowerment? Dass jemand, der irgendwo im Raum sitzt, die Informationen vielleicht kriegt und ich nicht direkt dabei bin als Führungskraft, aber darauf vertraue, dass der ja schon was Gutes mit anfängt. Also wir haben genau damit gearbeitet und am Anfang natürlich sehr bewusst bisschen radikalere Wege gewählt. Aber uns hat immer geholfen, uns zu fragen, was würden jetzt alle denken, wie wir es machen? Und wie müssten wir es eigentlich machen, wenn wir doch schon wissen, wir wollen empowern und bestimmte Themen anders umsetzen bei uns.
Aber jetzt für meine Vorstellung, was habt ihr denn da genannt? Also ihr habt Problemdiagnose gemacht, habt gesagt, wir arbeiten nicht gut zusammen. Das ist, glaube ich, das kann man auf sehr viele Konzerne übertragen, dieses Thema. Kommunikation ist immer ein Thema. Habt ihr dann konkret schon Lösungen vorgeschlagen oder habt ihr so diesen Ansatz gehabt, super partizipativ, wir fragen jetzt erstmal jeden, wie er sich damit fühlt und dann entwickeln wir was und dann bringen wir das zur Abstimmung. Wie habt ihr das aufgebaut?
Ergebnis offen, weil das Miese an Kulturentwicklung ist ja, prozessseitig wissen wir, wie das geht. Mhm. Die Ergebnisse sind ja super offen, weil die sehr individuell sind für jeden Konzern, für jeden Bereich oder auch die einzelnen lokalen Companies. Das heißt, an dem Kickoff haben bei uns das Top-Management eigentlich nur eine Message gesendet, nämlich den Veränderungsdruck klar erklärt, gesagt, was so die Baustellen sind, denen sie sich widmen werden und dann gesagt, wir haben keine Ahnung, wie es geht, aber wir werden bei uns anfangen. Ich glaube, das war auch so ein bisschen dieses wirklich authentisch zu sagen, wir gehen sehr selbstkritisch mit uns um, war so der erste Punkt, wo die Leute, glaube ich, so einen ersten gespürt haben, so, aha, könnte ja doch vielleicht was ändern. Und dann haben die einfach gesagt, dass wir können das nicht alleine machen. Wer meldet sich freiwillig, um mit uns an diesen Themen zu arbeiten? Mhm. Und auch da wussten wir als Projektteam nicht so richtig, rennen die uns jetzt gleich die Bude ein, wie handeln wir das eigentlich? Also wir hatten so eine vage Idee von so einer Workshop-Reihe, die wir machen wollten, aber mussten auch sehr situativ reagieren. Es ist sich irgendwie total gut ausgegangen und die Vorstände haben dann so mit gemischten, würde man jetzt so schön sagen, interdisziplinären Arbeitsgruppen, hierarchieübergreifend gearbeitet. Und das war gar nicht so geübt. Und da sind wir schon wieder beim zweiten Punkt, den wir definitiv trainieren mussten. Wie hört man sich eigentlich gegenseitig zu? Wie rede ich denn sehr offen und ehrlich, wenn jetzt irgendwie Chef und sonst wer mit im Raum ist? Also auch da haben wir direkt sozusagen ein Trainingselement eingebaut, wo wir wussten, da müssen wir in Zukunft hin, nämlich offen und ehrlich miteinander reden und vielleicht zwei Schritte auf der Ursachensuche verwenden, bevor es eine direkte Lösung geht.
Und was waren Lösungen?
Total unterschiedlich. Also es gab kleine und große Lösungen. Bei dem ganzen Thema Empowerment, wie kriegen wir eigentlich die ExpertInnen gehört, wie kriegen wir die Ideen von Mitarbeitern eingebunden, gab es zum Beispiel die Idee so einer ganz klassischen Plattform, wo ich meine Ideen irgendwie so eintippe, die war, glaube ich, ganze zwei Wochen live und danach hat die nie jemand mehr irgendwie gesehen. Es gab aber auch Bereiche, die gesagt haben, wenn ihr Empowerment ernst meint, dann bedeutet das für uns zum Beispiel als Mitarbeitende der Relation Center oder Call Center, dass wir unsere Schichten selber planen. Weil ehrlich gesagt wissen wir selber am besten, wann wir wie leistungsbereit sind. Und da haben natürlich die Führungskräfte sehr stark gezuckt und dachten so ein bisschen, ja, das gibt natürlich Chaos, weil am Wochenende will keiner arbeiten und die bestimmten Schichten sind eh immer die, die nicht gewählt werden. Und dann gab es aber eine Führungskraft, die gesagt hat, und das war eben im Zuge von Kulturwandel, weil es klar war, es herrschte so ein Spirit in der Organisation, wir hören guten Ideen erstmal zu und wir können eigentlich nicht so richtig ausweichen, wenn da was dran ist. Wir müssen es zumindest ausprobieren. Und das hat dann dazu geführt, dass das eine Führungskraft ausprobiert hat. Erstmal so eine kleine Arbeitsgruppe, Computersimulation, tippert mal ein, was dann so passiert. Und was passierte? Wirklich in dieser ersten Simulation ohne Hiccups, einwandfrei funktionierende Schichtenplanung. Seit 2019 ist das bei uns komplett in den Relation Centern ausgerollt. Mhm. Aber nur um dir so ein
Beispiel zu geben. Das heißt, das Thema Macht abgeben quasi nach unten war wichtig. Ja. Nun steht in deiner Jobbeschreibung auch immer gerne, sie berichtet an den CEO Alexander Birken, steht immer dabei, das ist quasi direkt eine Stabsstelle. Warum ist das wichtig?
Meiner Erfahrung nach ist Kultur am Ende Verantwortung vom CEO, vom Top-Management. Also kriegst du auch nicht wegdelegiert und auch mir steht zwar Bereichsleitung Kulturwandel, ich bin aber nicht für die Kultur verantwortlich, sondern ich bin dafür verantwortlich, dass ich Angebote mache, Prozessdesigne, wie Veränderung möglich wird. Am Endeffekt ist es aus meiner Sicht so, genauso wie das Top-Management für Ergebnis und Umsatz verantwortlich ist, sind die für Kultur verantwortlich. Nicht im Sinne von, dass sie es alleine verändern können, ist ja Quatsch, aber im Sinne von, sie müssen checken, wo sind Blockaden auf dem Layer Zusammenarbeit, Kultur. Und wenn da Blockaden sind, die sozusagen das Unternehmen hemmen in der Performance, dann müssen die Weichen stellen oder Prozesse ins Leben rufen, damit eine Veränderung passieren kann. Und gleichzeitig ist es ja häufig so, dass sie Teil davon sein müssen. Also das hat man bei uns ja auch ganz klar gesehen, dass der Fisch vom Kopf stank und natürlich Themen wie Silos schon auf oberster Ebene entschieden werden. So.
Ich finde das eine relativ starke These, Kultur ist Verantwortung des CEOs. Hat er es denn selber auch so gesehen?
Alexander sagt das ja auch sehr offen, als wir 2014 damit um die Ecke gekommen sind. Zu dem Zeitpunkt war er noch nicht CEO. War ja keiner der, die das total verweigert haben, aber wäre auch keiner der aus der ersten Reihe Juhu geschrien hat, sondern erstmal dachte, mal abwarten, was da so passiert. So, und ich glaube, was uns relativ schnell gelungen ist, und deswegen gibt es auch heute noch dieses Team und diese Programmatik von Kulturwandel bei uns, dass wir ziemlich schnell Erfolgserlebnisse geschaffen haben, wo alle Beteiligten gemerkt haben, okay, es macht einfach krass Sinn.
Das heißt, oft entstehen ja auch Veränderungen kultureller Art eigentlich in meiner Wahrnehmung erstmal von unten. Es gibt eine Unzufriedenheit. Man sagt, man möchte Dinge ändern. Man möchte mehr Homeoffice, gratis Obstkörbe, eine Kita. Was glaubst du? Kann es funktionieren, dass Veränderung auch von unten kommt? Die Graswurzelbewegung, über die immer gerne geredet wird? Oder ist es eigentlich verloren, wenn es kein Commitment gibt von oben?
Das klingt jetzt vielleicht total demotivierend. In meiner Erfahrung, so richtige Durchbrüche und so richtige Erfolge sehe ich nicht. Natürlich kann man über Grassroot in bestimmten Bereichen auch Dinge verändern und so. Das will ich gar nicht sagen. Aber was bei uns so wichtig war, dass wir wirklich einmal so, das haben wir ja auch, also die ersten 2 Jahre hatten wir sehr hohe Energie als Konzern auf diesem Prozess, ne? Dass wir wirklich einmal so ein bisschen aus diesem Verkrusteten raus mussten, aus diesem wirklich ehrlich miteinander uns eingestehen, wir müssen in was anderes. Und das muss, finde ich, sich einmal wie so ein Durchstich durch die Hierarchie von oben bis unten durchtragen. Und ich glaube, was immer hilft, ist, wir müssen so uns schon auf so die gleichen Probleme einigen. So, und wenn jetzt irgendwer in einer Grassroot-Bewegung ein bestimmtes Problem hat, würde ich immer den Rat geben, check mal, was ist das Problem sozusagen durch die Hierarchie weg. Also welches Problem habt ihr eigentlich als gemeinsames Problem und vereint dann die Kräfte und arbeitet dran.
Du hast ja anfangs gesagt, das Ziel war wirklich auch radikal Strukturen in Frage zu stellen. Und wir haben jetzt viel geredet über Kommunikation, Empowerment, aber gab es auch Dinge, wo wirklich die Struktur verändert wurde und natürlich auch gab es auch Restrukturierungen, die damit einhergehen, weil Kulturwandel, wie du schon selbst gesagt hast, klingt immer erstmal soft und nett, aber oft gerade in der Krisensituation geht es natürlich auch einher mit Restrukturierungsprozessen, Entlassungen.
Ich würde immer unseren Prozess beschreiben als, der hat so die Grundwelle in Gang gesetzt und es gab ja auch bestehend, also Otto ist ja eine bestehende Transformation, die transformiert ja gerade von wirklich auch ins Plattform-Business. Das heißt, es gab auch schon vor dem Prozess natürlich zig Transformationen. Was wir eher gemacht haben, ist zu sagen, guck auch auf die Ebene der Zusammenarbeit und guck auch auf die Menschen, um wirklich erfolgreich an deinem Geschäftsmodell zu drehen. Weil sonst drehst du da oben in irgendwelchen Schrauben, aber auf der Ebene Mensch und Zusammenarbeit machen wir eigentlich alles wie vorher und dann wird es eigentlich nicht so effektiv. Das heißt, das war mehr so ein Beschleuniger zu sagen, jetzt müssen wir doch noch mal ein bisschen schneller vielleicht auf eine Strukturecke gucken. So. Es kann aber auch, wir mussten aber zum Beispiel auch auf IT-Infrastruktur gucken und haben ja dann beispielsweise Microsoft Office 365 als Konsequenz von Collaboration und unsere Arbeitsgruppe dazu nochmal deutlich schneller und anders ausgerollt im Konzern tatsächlich, weil wir gemerkt haben, wir brauchen ein Tool, wie wir anders zusammenarbeiten können. Das heißt, es hat sich sozusagen so ein bisschen gegenseitig gestärkt und konnte dadurch halt eben schneller umgesetzt werden.
Aber gab es jetzt Änderungen in der Struktur?
Ja, ganz viel. Dauerhaft gibt es bei uns Änderungen in der Struktur. Also wir haben immer wieder den Fall, dass sozusagen Bereiche anders miteinander zusammenarbeiten müssen. Und wir haben in Teilen auch Bereiche, die angefangen haben, damit zu experimentieren. Was heißt denn das, wenn ich eine bestimmte Führungsebene rausziehe? Wir haben tatsächlich zig Experimente und Modelle mit aufgeteilten Führungsrollen, wo das ja auch immer heißt, ich gebe eine bestimmte Rolle ab, ich lasse einen People Lead irgendwie zu, habe einen Strategic Lead. Auch damit experimentieren wir und gucken, wo macht es Sinn, wo nicht. Und genauso auf zig Ecken der Struktur tatsächlich. Aber was verstehst du jetzt, was schwebt dir gerade vor?
Ob ihr tatsächlich sowas wie Hierarchien geändert habt, weil sowas finde ich immer interessant, ob Leute, ihr kommt ja von einem starken Wasserfallmodell, wie ich es verstanden habe, also Entscheidungen werden oben getroffen und dann nach unten kommuniziert Und da hätte ich jetzt zum Beispiel gedacht, ob man...
Ja, also genau das. Und auch da nie mit so einem One-Size-Fits-All, sondern wir sind super dezentral mit ganz vielen einzelnen Companies. Und gerade in Bereichen, die gemerkt haben, boah, sie kommen an die Grenzen. Und das haben wir ganz viel in den IT-Bereichen gehabt, wo man gesagt hat, wir gehen über eine Strategic Lead, People Lead-Rolle, wo wir dann gesagt haben, dann geht eine klassische Abteilungsleitung vielleicht Tritt zurück. Wir haben auch Experimente, wo dann bei Teams mit hohen Reifegraden geguckt wurde, können die vielleicht auch People Leads wählen und so. Also genau das haben wir auch an verschiedenen Ecken bei uns im Konzern.
Gab es dann auch Leute, wo ihr gesagt habt, die passen jetzt nicht mehr in die Struktur, von denen trennen wir uns?
Das haben wir ganz viel diskutiert, vor allen Dingen auch am Anfang. Also da haben wir natürlich auch immer dieses Change Management, Change Management, so, ne? Dass wir haben grundsätzlich, und das hängt auch mit unserer Eigentümerstruktur und unseren Werten zusammen, wir haben ja keine Hire-and-Fire-Mentalität, wie, keine Ahnung, wie man das am Markt findet. Und das ist auch ein großer Wert von uns tatsächlich. Und was das natürlich auch als Vorteil hat, ist eine große psychologische Sicherheit, wenn wir in so Veränderungsprozesse gehen. Das heißt, nein, wir haben nicht angefangen, ich bin nicht mit so einem Checkbook rumgelaufen, habe so gekreuzt, Mensch, wie gut macht der jetzt Empowerment und passt das noch? Das haben wir nicht. Aber natürlich findet sowas alles Einzug in 360-Feedbacks, in Management-Tools und so weiter. Aber wir haben jetzt nicht das tatsächlich so gemacht. Und ehrlich gesagt bin ich auch persönlich der Meinung, es sind nie irgendwelche bekloppten Arschlöcher im Unternehmen, sondern häufig können die sich auf eine bestimmte Art und Weise vielleicht nur so verhalten, weil genau das im System begünstigt wird.
Nun, ich habe es anfangs einmal angesprochen, habt ihr ja auch diese Dudes-Kultur eingeführt.
Oha, das kann ich gar nicht hören, dass wir das eingeführt haben. Deswegen bin ich richtig froh, dass du es ansprichst. Das war einfach tatsächlich Ergebnis von einem guten Prozess nach 2 Jahren.
Aber ihr macht das ja durch bis zum CEO, richtig? Wie läuft das ab? Also ich stelle mir vor, jemanden, den ich jahrelang gesiezt habe.
Ja.
Und auf einmal sage ich dann du, Alexander.
Ja, also erstmal war schon mal ganz gut, dass das jetzt keine Maßnahme war, die wir sozusagen als Milestone hatten. Nach einem Jahr Kulturwandel ist unser Milestone, wenn der Vorstand sich duzt, dann haben wir was geschafft. Sondern was wir gemacht haben ist, wir haben die Vorstände aus den Teppichetagen mit der Organisation zusammengebracht. Und die mussten auf einmal miteinander reden. Und erst war das ganz still und dann irgendwann wurde es mehr und mehr. Und auf einmal wurden Vorstände im Aufzug angesprochen und haben auch mal ein bisschen was mitgekriegt, was so in der Organisation passiert. Und Rainer, unser damaliger Vorstand, wurde angesprochen, warum sich eigentlich bei Otto alle siezen. Das ist das erste Unternehmen, in dem er arbeitet, wo sich alle siezen. Und er hat das eben mitgebracht in einem Kulturwandel-Workshop an dem gleichen Tag mit den Vorständen, hat gesagt, er muss dem da jetzt irgendwas zurückmelden. Und ehrlich gesagt sieht er das genauso und fragt sich auch so ein bisschen, warum wir uns eigentlich alle siezen. Und dann gab es eine wilde Diskussion, gerade auch Bedenken im ganzen Bereich Gewerbliche, ist das eigentlich eine Form von Respekt? Wie kann das? Wie können wir damit umgehen? Und dann haben sie sich dazu entschieden, zu sagen, wir bieten das einfach mal an, dass man uns duzen kann. Was dann viel draus gemacht wurde, ist, wir führen das Du ein als kein, also, sondern es gab ein Angebot und das hat dann die nächsten 2 Wochen dazu geführt, dass wir auf einmal jede Menge Gesprächsstoff hatten, weil man mit Kollegen kurz drüber geredet hat, wie machen wir das jetzt eigentlich? Und es hatte natürlich einen super Effekt, weil das, ne, im Rahmen dieses Prozesses an der Stelle kam, wo das sich gut angefühlt hat, so eine Nähe zu haben. Also ich meine, nichts ist ja schlimmer, ich weiß nicht, wer das auch kennt, in so Business-Kontexten bei so einem Du zu sein, wo man eigentlich die ganze Zeit so sich mehr nach sie fühlt. Und das wäre, glaube ich,
sie sehend, ja.
Oder nach sie sehend. Und ich finde, das wäre so nach hinten losgegangen tatsächlich. Deswegen danke, dass du gefragt hast, weil ich finde es immer wichtig, mit diesem Gerücht aufzuräumen, dass das so eine Maßnahme war. Sondern es war einfach so ein Ergebnis dafür, dass unser Prozess funktioniert, nämlich Nähe.
Das heißt, man kann es aber auch verweigern. Für dich immer noch sie,
ja,
oder?
Ja, es haben auch ein paar verweigert. Es wurde dann natürlich auch immer offensichtlicher, Mensch, was steckt denn dahinter? Man hat einfach drüber diskutiert.
Nun fing das ja alles an 2015. Ich glaube, 2018 war dann auch eine große Veränderung bei euch, die Einstellung des gedruckten Otto-Kataloges. Das klingt jetzt für mich von außen erstmal ein bisschen lustig, aber es war tatsächlich ein großes Thema bei euch. Vielleicht kannst du da einmal erzählen, was das mit Kulturwandel zu tun hat.
Ich kann es versuchen. Ich bin natürlich aus der Holding so ein bisschen weiter weg. Und auch da ist natürlich ein Prozess gewesen so. Und gleichzeitig war es natürlich allen Beteiligten klar über die Jahre, dass wir gesehen haben, die Leute lesen nicht mehr diesen Katalog in der Art und Weise, wie sie es früher getan haben. Das heißt, die haben ja sowieso sukzessive geguckt, was muss man an kleineren Booklets nachschieben, wir haben großen Nachhaltigkeitsanspruch, wie verträgt sich das eigentlich damit, wo kommen grundsätzlich unsere Kundinnen sozusagen zu uns und zu unseren Produkten. Das heißt, es war auch da ein Prozess. Mhm. Aber natürlich in so einem Moment, wo wir über Kulturwandel auf einmal total dafür gesorgt haben, dass man vermeintliche Bedenken ansprechen kann, offene Dialoge führen kann, pusht das auch genau solche Sachen.
Und inwiefern wart ihr da als Kulturwandelteam dann beteiligt? Das war dann ja vor deiner Zeit, richtig?
Das tatsächlich, wenn man so bei uns in den Konzern guckt, diese ganzen, sag ich mal, Business-Umstellungen laufen sozusagen immer bei uns in den einzelnen mhm. Gesellschaften. Und wir als Holding sind dann immer im Support unterwegs. Das heißt, zu dem Zeitpunkt hatten wir schon in der Holding und auch bei Otto selbst Strukturen aufgebaut, die genau solche Transformationsthemen supporten. Mhm. Also ein Agile Center, verschiedenste Agile Center, weil wir schon 2015 gemerkt haben, krass, uns fehlt allein schon das Know-how von agilen Methodiken. Das müssen wir bei uns viel, viel stärker etablieren. Und dann natürlich müssen wir auch bei uns Coaches haben, die genau solche Sachen begleiten können. Und genau diese Punkte, wo man sagt, inhaltlich ist es ja völlig klar. Mhm. Emotional haben wir bloß noch nicht den Buy-in.
Tut vielleicht trotzdem ja, ein bisschen weh.
Und dann machen aber vielleicht diese Coaches genau so ein paar Rituale, wo man Dinge, kennen wir jetzt hier alles und belächeln es vielleicht, aber wo man sagt, okay, wir verabschieden uns trotzdem nochmal gebührend. Es gab ein großes Fest mit einer Torte als Katalog. Mhm. Ja, gönnen wir uns aber, weil das war für uns ein total relevanter Teil unserer Geschichte. Und darüber kommen wir sozusagen in diese Begleitung.
Nun wird ja immer als großer Booster des Kulturwandels die Pandemie genannt, dass quasi eigentlich diese Corona-Zeit nochmal das gewesen ist, was ja zwangsweise dazu geführt hat, dass Häuser sich transformieren müssen. Wie war das bei euch? Wart ihr darauf gut eingestellt durch die Vorarbeit oder war das auch für euch erstmal okay, Homeoffice, kein IT-System funktioniert außerhalb des Hauses? Wie seid ihr damit umgegangen?
Tatsächlich war die Corona-Pandemie aus unserer Sicht gerade die, so sage ich mal, alle Höhen und Tiefen von diesem Prozess kannten, die Zeit der Wolke 7, weil so viele Danke kamen sozusagen. Danke, dass wir das damals schon thematisiert haben. Danke, dass wir es gewöhnt sind, irgendwie schnelle kommunikative Formate zu haben, die dialogisch aufgebaut sind und nicht einfach nur senden, weil wir müssen uns hier gerade ganz schnell abstimmen. Danke, dass, keine Ahnung was, also das war ist ja immer so ein bisschen, wenn du so Prozessbegleitung ist, so immer so, du stellst die Weichen und so 4-5 Jahre später merkst du, wo man eigentlich die Benefits rauszieht. Und deswegen war das viel so, dass wir gemerkt haben, boah krass, wir profitieren gerade total von den ganzen Aktivitäten aus diesem Kulturwandelprozess, sei es Office 365, das wir schon ausgerollt hatten, sei es aber auch ne schnelle, kurze Kommunikationswege. Da haben wir schon profitiert. Gleichzeitig ist es, finde ich, auch immer einfach in der Krise, weil das Wort Krise sagt es ja schon, in der Krise sind immer andere Dinge möglich, die so nicht möglich wären.
Okay, das heißt aber, ihr das ganze Thema Homeoffice, wie war das bei euch geregelt oder ist es jetzt auch geregelt?
Das ganze Thema Homeoffice hat natürlich einen totalen Push gekriegt durch die Pandemie und wir und das Wort ist auch oder das Konzept kam gerade eben auch schon vor. Wir machen das für uns nach dem Activity-Based Working Modell.
Das musst du, glaube ich, einmal erklären.
Und zwar guckt man eigentlich, was macht für, also welcher Ort oder welches Arbeitsumfeld macht gerade total Sinn für die Art der Arbeit, die ich tue. Also moderiere ich gerade ein Konfliktmanagement mit einem Team, dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir uns irgendwie alle persönlich sehen und so ein bisschen merken, welche Vibes sind im Raum, wie ist Körpersprache und Co. Muss ich gerade bestimmte Verträge für mich einmal durchlesen, querlesen, keine Ahnung was, dann ist es gut, wenn ich ChatGPT zur Hand habe. Nein, wenn ich vielleicht konzentriert irgendwo sitzen kann. Aber genau das bedeutet das sozusagen. Und ich finde, so, das ist doch eigentlich auch so das logischste Konzept eigentlich zu sagen, was ist gerade am sinnvollsten für meine Arbeit? Also wie kann ich die am besten umsetzen und mich daran zu orientieren? Und vor Corona gab es halt nicht so viele Optionen. Jetzt gibt es halt ein paar mehr Optionen und die beziehen wir doch bitte dann mit ein, wenn wir uns für unsere Arbeit organisieren.
Aber habt ihr eine Homeoffice-Regelung? Kann jeder arbeiten, wo er will? Oder?
Tatsächlich ist es bei uns so, dass die Teams das entscheiden, wie sie zusammenarbeiten. Und auch da haben wir die nicht völlig unbegleitet irgendwie drauf losgelassen, sondern und da haben wir so ein bisschen davon profitiert, dass wir uns so ein bisschen in der agilen Ecke umgeschaut haben, weil wir so ein Konzept haben, dass wir in Sprints arbeiten. Also dass die Teams, und das war während der Pandemie total wichtig, weil die Rahmenbedingungen haben sich ja eigentlich dauernd geändert. Das heißt, du hast dich auf was geeinigt, wie das für dein Team am besten funktioniert, bist losgesprintet und hast dich 5 Monate später einmal wieder zusammengecallt nach einer bestimmten Konzept bestimmte Fragen eben beantwortet, im Team hast gesagt, was funktioniert eigentlich und was nicht und hast dann wieder weitergemacht. Was total spannend war, zu checken, was für einen Reifegrad haben wir denn in der Organisation, wer versteht denn eigentlich das Wort Sprint? Mhm. So, ne? Weil auch daran merkt man ja, wie tief ist es schon eingesickert oder nicht, dass man iterativ arbeitet und so. Das war so ein kleiner Stresstest, aber damit fahren wir so in Summe gut bei uns.
Okay, das heißt, es ist immer Teamentscheidung.
Teamentscheidung und Schnittstellenentscheidung, ne? Weil man sozusagen, also Team ist bei uns ja also häufig nicht mehr gleich Team, sondern ganz viel crossfunktional, die sich dann genau sozusagen einmal austauschen, wie passt das gerade für uns, dann das machen, ausprobieren und dann sich wieder zusammensetzen und wieder einmal refine sozusagen.
Dann seid ihr im Kulturwandel-Team ja 7 Leute aktuell. Mhm. Was ich ganz interessant finde, ihr strahlt ja aber auch nach außen. Es gibt quasi nicht nur innerhalb der Otto Group dieses Kulturwandel-Team, sondern es gibt noch das Kulturwandel-Kollektiv, wo ihr euch mit anderen interessierten Unternehmen vernetzt und Erfahrungen teilt. Ich dachte erst, geil, super Geschäftsmodell. Dann hast du mir gesagt, ihr nehmt dafür auch kein Geld. Das ist quasi einfach ein Austausch. Welche Fragen kommen da immer? Was sind so Muster, die du vielleicht auch an dieser Zusammenarbeit erkannt hast? Was bewegt die anderen?
Wie habt ihr euer Top-Management ins Boot geholt? Wie messt ihr diesen Prozess? Was sind aus eurer Sicht Erfolgsfaktoren? Das sind so die 3 Fragen, die eigentlich immer kommen.
Und wie entwickelt sich dieses Netzwerk? Ist das nochmal, hat es durch Corona so einen Boost bekommen oder war das vorher schon?
Also das ist eigentlich entstanden, man muss mal dazu sagen, als wir 2014 in diesen Prozess eingestiegen sind, haben wir natürlich auch ganz viel nach links und rechts geschaut und da waren so Austausche für uns immer super wertvoll, weil wir natürlich auch wie Ochs vom Bergstein sagen, wie wuppt man das in so einem Riesenkonzern wirklich mit Mustern zu brechen. Und das hat uns total geholfen. Und dann nach so 2 Jahren, wo immer so mehr dann auch nach außen drang, Mensch, irgendwas ist da schon, irgendwas geht da vor sich, was Wirkung zeigt, haben uns immer mehr andere Unternehmen angefragt. Und wir sind erst gestartet mit so kleinen Roundtables. Dann hatte jeder von uns irgendwie 5 Roundtables. Und wir hätten uns irgendwie den ganzen Tag auch mit externen Austauschen beschäftigen können. Und haben dann irgendwie gesagt, gleichzeitig lernen wir auch so viel, wir müssen es irgendwie skalierter machen. Und wir haben dann gesagt, ne, wir machen das über eine geschlossene LinkedIn-Gruppe, wo wir explizit sagen, das ist ein vertrauensvoller Raum, wo keine tatsächlich Dienstleister oder Berater drin sind, wo wir sozusagen wirklich sehr vertrauensvoll sprechen und machen einfach regelmäßig so Info-Termine, wo wir ein bisschen von unserem Prozess erzählen und wo wir dann so in kollegiale Coachings gehen. Und wie gesagt, wir lernen genauso von den Herausforderungen von den anderen Unternehmen.
Nun ist es hier die Future Workplace and Office und entsprechend meine Frage auch, was ist denn für dich der Future Workplace? Also sind das, ist das Hybrid? Sind das Obstkörbe, Kinder im Büro, Hunde im Büro? Was ist da deine Vorstellung von?
Viele Möglichkeiten. Also ich habe jetzt, wenn du sagst Workplace, ich weiß nicht, es gibt fast ein guter, spannender Test. Was ist sozusagen der erste Place, der so in den Kopf kommt? Weil bei mir sind es gerade einfach so meine Kollegen tatsächlich und nicht irgendwie mein Schreibtisch zu Hause oder mein Büroplatz. Das ist vielleicht schon mal ein spannender Hint, einfach gerade für mich selber. Aber Workplace, der Future ist so für mich, ey, wir müssen das meiste draus machen, was wir gerade für Möglichkeiten haben, wo und wie wir arbeiten können. Allein schon aus, welche Leute können wir einstellen? Mit wem können wir zusammenarbeiten? Wie können wir anders zusammenarbeiten? Das heißt, meine persönliche Meinung wäre immer, alles mitnehmen, was da kommt und möglichst schnell, das darf auch sein, aber ich glaube, möglichst schnell so von so Nostalgiegefühlen.
Wie möchtest du arbeiten? Also frei von Nostalgiegefühlen, aber ist das für dich zu Hause oder ist das auf Teneriffa?
Für mich ganz persönlich ist gerade so eine richtig gute Mischung. Ich habe 2 Kinder aus Homeoffice und Workplace. Bei Workplace finde ich ganz, ganz spannend, wenn man da nochmal so ein bisschen mitdenkt, ist es nur irgendwie der Campus oder ist es sozusagen, ne, wir haben viele Companies in Deutschland verteilt, wo kann ich sozusagen, wenn ich in Berlin bin, nochmal in ein anderes Office gehen tatsächlich, wie kann man das viel besser nutzen? Und ich glaube, ich hätte so viel mehr Gebrauch gemacht von Workation, hätte ich nicht 2 Kinder und die Kita-Notwendigkeit.
Wenn die Schulpflicht beginnt, wird es noch schwieriger.
Ja.
Also, tatsächlich steht ja auch bei euch in meiner Selbstbeschreibung, ihr wollt, dass die Otto Group zukunftsfähig wird. Ja. Und bei mir kommt auch immer so direkt dieses Thema Fachkräftemangel in den Kopf, weil natürlich wir viele Veränderungen machen, weil wir sie schön finden, aber eben auch, weil vielleicht die alten Arbeitsbedingungen, die Unternehmen hatten, gerade bei Jüngeren auch nicht mehr so angesagt sind. Wie erlebt ihr das? Habt ihr Findet ihr noch leicht gute Leute oder merkt ihr auch, da müsst ihr euch weiter verändern, um attraktiv zu bleiben?
Ja, das Spannende ist, ich würde sagen, wir haben den Druckpunkt noch nicht so stark wie vielleicht andere Companies. Was wir aber mitkriegen in den ganzen Onboarding-Veranstaltungen, wenn wir fragen, warum seid ihr hier, geht es immer auch um Nachhaltigkeit und immer auch um Kulturwandel und das Gefühl zu haben, wir nehmen die ernst. Bei uns kann man sozusagen mitgestalten und mitwirken. Mhm. So, insofern ist das schon ein klarer Wettbewerbsvorteil tatsächlich, der aber, finde ich, so ein bisschen im gesunden Menschenverstand liegt. Das ist ja völlig selbstverständlich sein müsste, das genau sich so auf der Arbeit zu begegnen. Mhm. Aber klar ist das auf jeden Fall ein Druckpunkt und ich glaube, den spüren manche Unternehmen schon ganz stark, die vielleicht jetzt nicht wie wir so die wirtschaftliche Krise zum Anlass nehmen, aber die genau aus dem Druckpunkt sagen, Mist, wir müssen auch so ein bisschen gucken, wie ist denn so die Form der Zusammenarbeit und was machen wir eigentlich nur noch, weil man das halt immer so gemacht hat. Das holt aber keinen mehr so richtig da irgendwas hervor.
Aber kommen da jetzt auch Sachen, die dich überraschen, dass du das Gefühl hast, das heißt ja immer, die Gen Z, die fordert ganz andere Sachen und fordert sowieso die ganze Zeit nur und will nicht leisten. Aber gibt es Dinge, wo du denkst, oh, da müssen wir uns drauf einstellen, da haben wir noch nicht drüber nachgedacht?
Also erstmal denke ich ja immer, ich wäre selber Gen Z. Der Zahn musste mir ja schon leider gezogen werden. Deswegen denke ich immer, für mich ist das völlig selbstverständlich, was da an Forderungen kommt. Und ich weiß, also ich denke eher so, meine Güte, endlich sagt's mal jemand, dass man genau das ja nicht so hin. Also darauf basiert ja auch unsere Arbeit tatsächlich im Konzern, zu sagen, was tut denn hier noch Not? Und wo ist es auch so ein bisschen mehr, weil wir nicht aus unserer Komfortzone, unserer Gewohnheit rauskommen. So. Also je mehr Druck auf den Ecken entsteht, einfach die Möglichkeiten zu nutzen, umso besser.
Mhm. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass die Kulturwandel-Initiative ja aus einer Krise entstanden ist. Und danach lief es dann ja auch mehrere Jahre besser. Nun war das Geschäftsjahr 22, 23 auch nicht gut. Ihr hattet ein Minus von 413 Millionen Euro. Und unter anderem natürlich auch wegen des Ukraine-Kriegs. Da habe ich mich gefragt, was macht das jetzt mit deinem Team? Ist das eigentlich ein guter Moment, wo du denkst, jetzt können wir wieder angreifen, Krise? Oder ist es eher sowas, wo Diskussionen aufkommen, okay, wir leisten uns da so ein 7-köpfiges Kulturwandel-Team, brauchen wir das eigentlich noch?
Ja, also wir sind natürlich sozusagen aufgrund der verschiedensten Krisen tatsächlich in einer super anspruchsvollen Situation. Der Unterschied zu 2014 ist, dass das ganz viele nicht beeinflussbare Faktoren sind. Also 2014 war es ja ganz klar, wir kommen dem Wettbewerb nicht hinterher, also das Potenzial schöpfen wir nicht in dem Maße aus, wie es andere tun eigentlich. Das ist jetzt eine andere Ausgangslage. Und das heißt für uns tatsächlich zu gucken, und das haben wir Anfang des Jahres gemacht, zu sagen, wo können wir in dieser Situation maximal, also welche Skills brauchen wir, welches Verhalten, was brauchen wir gerade, um maximal gut durch die Krise zu kommen? Also haben wir verschiedenste Gespräche geführt mit Geschäftsführern, mit Betriebsräten, mit unseren Vorständen, den lokalen Kulturwandelteams. Und es kam von allen zurück, fokussieren. Mhm. Wir müssen diesen Skill jetzt nochmal anders trainieren, weil es ist völlig klar, wir werden Dinge abschneiden, um die richtigen Dinge jetzt wirklich gut über die Straße oder auf die Straße zu bringen. Das heißt, was wir machen, ist zu sagen, emotional Nein sagen, Trainings. Was bedeutet das
emotional
eigentlich?
Emotional Nein sagen?
Dieses Nein sagen ist ja häufig sozusagen emotional das Schwierigere, als einfach nochmal erst das Ja vorwegzuschieben und hinterher zu merken, Mist, was kommt denn da jetzt eigentlich hinterher? Auch in Teams, die mit bestimmten Ressourcenengpässen arbeiten müssen. Ne? Und das sind genau diese Themen, die wir uns jetzt angucken auf der Ebene Zusammenarbeit. Wo müssen wir Teams oder Bereiche oder Unternehmen unterstützen, zu priorisieren, zu fokussieren? Und auch da stehen uns ja nach diesen 8 Jahren Erfahrung und es stehen uns ja zig Tools zur Verfügung. Mhm. Und das aber noch viel, viel stärker in Wirkung zu bringen, also mit Top-Management an Not-Now-Listen zu arbeiten, auszuhalten, dass man bestimmten Inno-Teams 3-mal leider schon ein Nein gibt, weil wir gerade andere Dinge auf die Straße bringen müssen. Also wir setzen sozusagen genau an diesen Punkten eigentlich an.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei. femaleallstarboard.de.
Das Nein sagen würde ich auf jeden Fall auch gerne lernen, wenn man da bei euch was mieten kann, buchen kann. Das heißt aber, du sagst...
Aber allein schon da, allein schon einmal drüber zu reden und vergemeinschaft sozusagen Nein sagen, fällt mir viel, viel schwerer. Hilft mir schon, dreimal danach zu schreiben, du weißt ja, Nein sagen ist total schwer, ich mach's jetzt mal. Und dann kriegt man einfach... Also,
das, ich glaube, es fällt irgendwann auf, aber ne? Ja. aber das heißt, quasi der Kulturwandel geht bei euch weiter. Mich würde tatsächlich noch abschließend interessieren, beim Thema Change ist uns ja allen klar, es kommt wieder die alte Floskel, es ist ein Marathon und kein Sprint. Ich glaube nicht mal, es ist ein Marathon, sondern es endet einfach nie, also Transformation endet nie. Aber die Rolle selber ist ja schon auch anstrengend. Wie ist das für dich? Denkst du, man kann ewig weiter in so einer Kulturveränderung sein? Man möchte immer weiter auf dieser Rolle sein? Oder denkt man irgendwann auch, boah, ich bin jetzt ganz schön erschöpft auf ständigen Change?
Ich glaube, ich würde das aus zwei Sichten beantworten. Also einmal für mich selber oder auch viele, die so Transformations- oder Change-Prozesse begleiten, ist, glaube ich, wichtig, halt die gute Distanz, gutes Frustrationsmanagement. Was mir total geholfen hat, war zweimal eine Elternzeit zu haben, um die Distanz zu kriegen und nicht irgendwann zu denken, mein Gott, man sieht ja den ganzen Tag nur Potenziale. Und ich sag mal, 10% davon kriegt man sozusagen geholt. Das heißt, ich glaube, das ist total wichtig. Aus Unternehmenssicht würde ich sagen, würde ich immer gut drauf gucken, dass die mich da jetzt nicht x Jahre drin haben, weil ich werde ja genauso blind. Ich bin ja auch in dieser Organisation. Klar stelle ich mir immer die Frage, wie wird man es eigentlich machen? Wie müsste man sozusagen? Aber auch ich bin blind für bestimmte Dinge in diesem System. Auch deswegen holen wir uns immer wieder externe Brillen rein. Und ich glaube, es ist total gesund, so eine Mischung zu fahren aus einer gewissen Konstanz und aber auch immer zu gucken, wie platziere ich dieses Thema oder wie arbeite ich mit diesem Thema. Also wir sind ja zum Beispiel am Anfang ein Strategieteam gewesen, wir sind dann eine Stabsstelle jetzt. Ich kenne Unternehmen, die machen das auch über Programmatiken, wo sie Leute über 5 Jahre zum Beispiel in so ein Programm holen und dann wieder. Also ich glaube, da gibt es x Spielweisen, die erfolgreich sein können.
Dann vielen herzlichen Dank, Bianca Lammers, dass du heute hier warst in dem Live-Podcast.
Dankeschön.
Das war meine erste Live-Podcast-Folge mit Bianca Lammers. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen zum Thema neue Arbeitswelt und Führung, empfehle ich Ihnen die Seite handelsblatt.com/mehrkarriere. Anlässlich unseres Website-Relaunchs gibt es dort nämlich ein besonderes Angebot, 6 Wochen Handelsblatt digital lesen für 1 Euro.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.